Hallo und herzlich willkommen zu unserem AOK Praxistalk, dem Podcast für medizinisches Fachpersonal, Vertragsärztinnen und Vertragsärzte. Heute wollen wir uns mit Professor Dr. Olaf Krause, Chefarzt für Innere Medizin und Geriatrie, und Frau Dr. Vanessa Plate, Fachapothekerin für Arzneimittelinformation und Apothekerin bei der AOK Niedersachsen, über Medikamente im Alter sprechen. Es geht heute darum, wie man die Therapie für ältere Menschen sicherer machen kann. Und Herr Professor Krause, warum sind ältere Menschen denn so besonders zu behandeln? Also es sind ja Erwachsene. Ab wann ist man denn überhaupt ein älterer Mensch?
Ja, das ist schon mal eine eher schwierige Frage. Wir definieren den älteren Menschen ja eigentlich ab über 70 mit geriatrischen Syndromen. Oder wenn man über 80 ist und dann schon zum Beispiel ein eingeschränktes Hörvermögen hat, Sehvermögen. Es gibt aber auch wirklich ältere Menschen, die sind Mitte 80 und sind noch topfit, die spielen noch Tennis in der Mannschaft und gewinnen noch ihr Doppel. Das macht es so ein bisschen schwierig. Ich würde immer raten, nicht so sehr auf das kalendarische Alter zu gucken, sondern auf die Anzahl der Begleiterkrankungen. Liegt eine Frailty vor?
Also eine Gebrechlichkeit.
Genau. Wie ist das Körpergewicht? Wie stark ist der Muskelschwund? Das kann man ganz einfach klinisch auch prüfen. Und dann ist es auch an der Zeit, dass man sagt, vielleicht muss ich Medikamente anpassen. Denn wir wissen natürlich, dass viele Organe anders und auch etwas eingeschränkter arbeiten im Alter. Natürlich Leber und Niere. Und natürlich ist das Körperwasser reduziert bei älteren Menschen. Das ist natürlich auch dann wichtig für die Dosisanpassung von zum Beispiel Diuretika. Und natürlich auch immer noch mal die Frage an den Patienten in der Praxis, wie nehmen sie das Medikament eigentlich ein? Denn das wissen wir ganz gut aus Studien, dass viele ältere Menschen damit Probleme haben, das Medikament richtig einzunehmen. Also das heißt vor dem Essen, nach dem Essen. Es werden zum Beispiel sehr gerne Medikamente auch nach dem Essen eingenommen. Nach dem Motto nicht auf den leeren Magen. Das kann man immer noch mal einmal hinterfragen, wie denn diese spezielle Tablette eingenommen wird.
Okay, spielt dann auch sowas eine Rolle, also wie die überhaupt an die Tabletten rankommen? Also ich weiß ja, dass es bestimmte Medikamente, die gerne für Ältere verwendet werden, dass die dann halt also in so einer Dose halt auch verfügbar sind und nicht nur im Blister, weil offensichtlich alte Menschen Schwierigkeiten haben, da halt überhaupt ranzukommen.
Genau, das muss man einmal immer wieder auch abgleichen mit dem Medikationsplan. Und gerade auch, wenn ältere Menschen mehrere Fachärzte aufsuchen oder auch aus dem Krankenhaus gekommen sind, dann einmal nochmal schauen, gibt es vielleicht sogar eine Doppelverordnung. Auch das sehen wir häufiger, dass zum Beispiel plötzlich sich zwei Calcium-Antagonisten in die Medikation geschlichen haben. Oder ich kenne auch Beispiele, dann plötzlich gab es Ibuprofen und Diclofenac als Medikament. Also ist jetzt schon ein Extrembeispiel, aber alles schon mal gesehen. Und also, wenn ich so Medikationspläne von älteren Menschen mir anschaue, ich schaue immer nach Doppelverordnung und dann natürlich auch Einblick, sind so typische Medikamente der Priskusliste da. Denn die Priskusliste ist für mich eigentlich, sag ich mal so, eine klassische Negativliste. Diese Medikamente im Alter eher möglichst vermeiden.
Darf ich da mal einhaken? Also das ist ja ein prima Stichwort, Priskusliste. Können wir da mal ganz kurz uns drüber unterhalten, was das eigentlich ist, was man damit machen kann, wie man sie einsetzt?
Ja, genau. Also die Priskusliste ist jetzt auch neu herausgekommen und es sind über 100 Medikamente, wo man sagt, dass sie im Alter potenziell inadäquat sind. Das heißt, sie könnten unter Umständen mehr Schaden als Nutzen anrichten.
Also die potenziell inadäquaten Medikamente, die PIMS.
Das sind die PIMS, genau. Und für mich sind so ganz klassisch dabei die Neuroleptika, Antidepressiva, auch viele Blasenmedikamente, die machen alle eine anticholinerge Nebenwirkung. Und ich würde auf jeden Fall immer gucken, dass man möglichst diese Medikamente vermeidet. Es lässt sich nicht immer umsetzen. Und dann die andere Liste, die auch sehr sinnvoll ist, ist die Forta-Liste. Aus meiner Sicht eine Positivliste eher. Das heißt, ich möchte einem älteren Menschen ein Medikament geben, zum Beispiel ein Antidepressivum, ein Schmerzmedikament. Und da gibt es die Empfehlungsstärken A und B. Und das wären Medikamente, die man auch älteren Menschen geben kann. Also so setze ich die beiden Listen auch ein.
Ah, alles klar. Aber ist das wirklich so, dass jedes Medikament, was in der Priskusliste aufgeführt wird, dann auch überhaupt nicht mehr alten Menschen gegeben werden kann?
Nein, das kann man so nicht sagen. Es gibt wirklich viele ältere Menschen, die sagen, das und das Medikament wie Amitriptylin, Piperidin, das nehme ich schon jahrelang ein, ich vertrage es gut, es lindert zum Beispiel meine Dranginkontinenz, dann würde ich es auch belassen. Aber gerade wenn ich mir unsicher bin, ob das Medikament einen Nutzen hat, der Patient vielleicht sagt, mein Gedächtnis hat sich verschlechtert, dann wäre es auf jeden Fall ein Zeitpunkt, speziell die Medikamente der Prisusliste zu reduzieren oder vielleicht auch zu gucken, ob man es ganz rausnehmen kann.
Alles klar. Das heißt also, auch eine Dosisreduktion wäre halt möglich oder beziehungsweise die Priskusliste gibt dann auch Alternativen, die dann für ältere Menschen besser geeignet werden.
Ja, auf jeden Fall. Also gerade bei der Priskusliste heißt es, eine Dosisreduktion ist ein großer Erfolg. Wenn wir zum Beispiel das Amitriptylin angucken, da wissen wir, sobald wir in eine Dosis von über 50 Milligramm kommen, dann haben wir wirklich deutliche Nebenwirkungen. Wenn wir drunter gehen, ich sag mal zum Beispiel 25 Milligramm, haben wir wirklich deutlich weniger Sturzgefahr, Hypotension und anticholinerge Nebenwirkungen wie Gedächtnisverlust.
Ja, das ist ja Sturzgefahr, das ist ja immer was ein ganz großes Thema bei alten Menschen, ne? Weil dann die Gefahr besteht, dass sie halt dann nicht mehr wieder auf die Beine kommen. Vielen Dank erstmal. Frau Dr. Plate, was sind Ihre Erfahrungen zu dem Thema?
Wenn wir Fragen bei einer Medikationsanalyse, zum Beispiel als pharmazeutische Dienstleistung, wie nehmen Sie das ein? Dann stellen wir ganz oft fest, Dauer- und Bedarfsmedikation wird manchmal verwechselt. Um mal zwei Beispiele zu nennen. Kalium, das wirklich wichtig sein kann, wenn jemand da eine Hypokaliämie entwickelt hat, wird manchmal mit Magnesium oder Calcium verwechselt. Und wenn Sie dann eine Patientin haben, die sagen, noch nee, das nehme ich nur manchmal ein oder der das regelmäßig ausgeht und sie stets, wenn es ihr ausgeht, hospitalisiert wird, dann hat man schon einen Anhaltspunkt dafür, dass man nachschulen muss und die Kompetenz der Patienten steigern muss, damit sie auch wirklich verstehen, okay, sie haben jetzt beispielsweise in diesem konkreten Patientenfall durch einen Irinotecan einen starken Kaliumverlust und müssen dieses Medikament nicht als Vitamin verstehen, sondern wirklich als lebensnotwendig.
Das ist ja auch wirklich schwierig, ne? Also es gibt dann halt noch die Vitamin-K-Antagonisten und dann gibt es Kalium und dann gibt es noch die ganzen Nahrungsergänzungsmittel, die ja also von älteren Menschen ja auch gerne genommen werden. Von daher kann ich mir das schon vorstellen, dass man da halt aufpassen muss, dass es da zu keinen Verwechslungen kommt. Das stimmt.
Und das andere ist natürlich, wenn etwas dauernd eingenommen wird und als Bedarfsmedikation vielleicht nicht so stark in die Gewöhnung führt. Da wären wir beispielsweise bei den Schlafmitteln.
Ach, das erklären Sie mal. Das hört sich interessant an.
Nun, viele Patienten bekommen ein Schlafmittel und nehmen es gemäß der Packungsanweisung täglich abends ein. Was ist aber, wenn wir den Patienten einfach mal fragen, nehmen Sie es ein und dann nehmen Sie es mal zwei Tage nicht? Gönnen Sie sich eine ruhige Nacht und dann schauen Sie mal zwei Tage, wie es Ihnen geht. Wir haben von Natur aus schon Nächte, an denen wir schlecht schlafen. Und wenn wir nicht regelmäßig in die Einnahme dieser Schlafmittel gehen, dann kommen wir vielleicht auch gar nicht in die jahrelange Anwendung und müssen nicht später darüber nachdenken, ob wir jetzt von 10 Milligramm Zolpidem auf 5 runtergehen müssen, sondern rutschen gar nicht erst in die Problematik.
Ja, das ist ja ein toller Trick. Da muss man sich wirklich mal merken. Haben Sie doch ein weiteres Beispiel?
Ja, ich würde noch mal ganz gerne an die Dosisanpassung nach Gebrechlichkeit eingehen. Das fand ich sehr schön und denke auch ungerne in den Kategorien, ja, was hatten wir, Senioren, Betagte, Hochbetagte gab es in der Vergangenheit. Es gibt auch diese Kategorisierung aus dem Englischen, die heißt Go-Go für die Patienten, wo man einfach weitermachen kann, weil sie keine Zeichen der Gebrechlichkeit zeigen. Slow-Go, wo wir die Dosis reduzieren und No-Go, wo wir sagen, da gilt jetzt die Priskusliste und dieses Arzneimittel sollte man nicht fortsetzen. In diesen Kategorien kann man denken und auch die Patienten ein bisschen besser steuern.
Ja, das ist ein guter Einwand, ne? Weil es gibt ja durchaus halt sehr rüstige 90-Jährige, ne? Und halt sehr fragile 60-Jährige. Das ist schon so.
Aber vielleicht kann ich noch was zur anticholinergen Last sagen.
Sehr gerne.
Wir haben auch Tabellen, die sich jetzt erst in jüngster Vergangenheit einer größeren Popularität erfreuen, wo wir in der anticholinergen Last denken können und bestimmte Punkte vergeben können.
Können Sie das einmal noch mal kurz erklären, anticholinerge Last? Also ich denke dann immer als erstes an Neuroleptika oder halt an Antidepressiva, also neurologisch wirksame Arzneimittel. Ist das ausreichend oder muss ich da halt dann auch noch an andere Arzneimittelgruppen denken, die vielleicht auch gar nicht so präsent sind?
Nein, das gilt für alle, die über das System des Sympathikus betroffen sind. Das können auch Blasenmittel sein. Und entsprechend haben wir Scores für die entwickelt. Und jedes Mal, wenn sich der Punktewert auf über 3 addiert, sollten wir überlegen, ob wir in der gleichen Arzneimittelgruppe mit einem anderen Medikament unter die drei kommen können. Und dabei kann uns zum Beispiel auch die Software sehr stark unterstützen. Und wir haben natürlich im Bereich sowohl der Ärzte als auch der Apotheken sehr viel Software, die uns sagen kann, Moment, ne, uns eine Warnung geben kann. Aber der Patient muss diese Dienstleistung natürlich in Anspruch nehmen und der Angehörige vielleicht auch dahin führen, zu sagen, lass deine Medikation mal überprüfen, ist das noch aktuell? Und wir müssen natürlich Acht darauf geben, dass wirklich alle Medikamente zusammengetragen werden von allen Facharztgruppen, alles, was ich privat konsumiere und mir vielleicht freiverkäuflich dazu hole, um eine Gesamtschau der Arzneimittel zu haben.
Das heißt, das wäre eigentlich ein schönes Beispiel, wo die Berufsgruppen Arzt und Apotheker gut zusammenarbeiten können und sich gegenseitig befruchten können zum Wohle des Patienten. Ja, da haben wir jetzt ja ein interessantes Thema dann halt gehabt. Können Sie mir Beispiele nennen mit Medikamente, die man bei der anticholinergen Last gar nicht so auf dem Schirm hat, die aber eine große Rolle spielen bei der Medikation von älteren Patienten?
Ja, wir hatten es ja eben schon. Das Amitriptylin hat direkt 3 Punkte. Das heißt, mit einem Medikament hat man den Score schon getroffen. Und da haben wir auch schon die Lösung gehört. Wir können viel erreichen, wenn wir einfach von 50 auf 25 Milligramm, soweit der Patient es toleriert, heruntergehen. Aber auch Oxybutynin und Trospium sind sicherlich 2 Medikamente.
Also bei Blasenschwäche, ne?
Die man auf dem Schirm haben sollte, weil sie einfach in diesen Altersgruppen so verstärkt vorkommen.
Vielen Dank dafür. Gibt es sonst noch Aspekte, abgesehen von der anticholinergen NAS, die halt gerade bei älteren Patienten eine große Rolle spielen, Herr Professor Krause?
Ja, es gibt noch weitere Aspekte. Ein Punkt, der jetzt immer mehr ins Bewusstsein rückt, ist natürlich die Frage, wie ist es mit älteren Menschen, wenn wir wirklich sehr heiße Temperaturen haben? Und da gibt es auch eine ganz einfache Faustregel. Wir reden von Hitzetagen, wenn es tagsüber über 30 Grad heiß wird und wenn die Nächte nachts nicht unter 20 Grad abkühlen. Das nennt man dann tropische Nächte. Man hat jetzt ja immer eine, sag mal, positive Assoziation vielleicht mit tropischen Nächten, aber die Studien sind eindeutig, gerade für ältere Menschen. Man weiß, dass Hitze purer Stress ist für den Körper und es kommt deutlich vermehrt zu Schlaganfällen und Herzinfarkten, weil allein das Herz einfach viel mehr arbeiten muss, um den Kreislauf sozusagen aufrechtzuerhalten. Und es sind auch andere Sachen häufiger, Depressionen. Und gerade wenn wir wissen, wir laufen, sag ich mal, so auf tropische Nächte oder sag mal Hitzetage zu, dann lohnt sich das, das mit älteren Menschen zu besprechen und den Angehörigen, wie kann man Medikamente anpassen. Und das ist dann die sogenannte Sick Day Rule, dass man sagt, wenn wir solche Tage haben, dann bitte zum Beispiel das Diuretikum, ich sag mal, Torazimid werden immer 10 Milligramm eingenommen, dann vielleicht auf 5 Milligramm gehen oder auch mal dann komplett einmal das pausieren und am nächsten Tag wieder einnehmen. Und das Gleiche gilt dann auch wieder für SGLT2-Hämmer, für andere Blutdruckmedikamente, fürs Metformin, dass man dort anpasst. Bei den Antidepressiva sollte man nicht anpassen. Wichtig wäre auch eine Anpassung zum Beispiel bei Pflastern mit Opioiden, beim Fentanyl. Auch da kann man überlegen, dass man dann zum Beispiel von 75 Mikrogramm auf 50 Mikrogramm geht. Und vielleicht kommen wir auch irgendwann dahin, dass wir sagen, wir haben einen älteren Menschen und er hat 2 Medikationspläne, der eine sozusagen für Herbst und Winter und der andere sozusagen auch für den Sommer gedacht, dass man diese beiden Pläne führt. Und das alles ist natürlich auch dann letztendlich mit Aufgabe in der Hausarztpraxis, weil dann dort die Hausärztin, der Hausarzt den Patienten mit am besten kennt und weiß, okay, letztes Jahr gab es ein Problem, da war es so heiß, dann hat Herr Müller seine Medikamente alle eingenommen, musste ins Krankenhaus und dass wir da wirklich auch vorbeugen.
Ja, das ist ein guter Tipp, dass man da halt auf das Wetter halt reagiert und entsprechend auch den Patienten ganz konkrete Tipps gibt, was sie machen, wenn es halt besonders heiß ist. Frau Dr. Plate, haben Sie da auch noch ein Beispiel?
Ja, was Apotheker leisten können, ist, wenn sie Patienten beraten, ist vielleicht auch nochmal auf die Patiententagebücher hinzuweisen. Wir kennen das aus der Nephrologie, da gibt es Trinktagebücher und wir wissen, dass ältere Patienten nicht mehr genug trinken, sehr schnell austrocknen. Und da kann es helfen, wenn man sie einfach bittet, ein Trinktagebuch zu führen, entweder ganz analog und altmodisch oder für die technikaffinen Senioren natürlich heutzutage auch als App.
Also das stelle ich mir so vor, dass den Patienten ein Trinkziel gegeben wird, wie viel sie halt zu trinken haben. Und diese Trinkmenge wird wahrscheinlich dann halt an die Temperatur und an das Wetter halt dann auch angepasst.
Ja, das kann man machen, aber viel wichtiger ist eigentlich die Selbstreflexion. Dass der Patient sich oft gar nicht darüber bewusst ist, dass er morgens eine Tasse Kaffee trinkt und oft dann zwei Mahlzeiten danach kommt, die er gar nicht mehr mit einem Getränk begleitet und vielleicht noch eine Tasse Tee zum Kaffee trinkt, aber insgesamt im Alltag ein Ritual schaffen muss, bei dem er wieder eine Flasche Wasser irgendwo hinstellt, ein Glas sich bereitstellt und wieder regelmäßig zur Flüssigkeit greift. Und das erreichen wir mit so einem Tagebuch.
Weil die älteren Patienten einfach nicht mehr so ein starkes Durstempfinden haben und sich da halt nicht mehr auf ihren Körper verlassen können.
Ne? Wir ein Bewusstsein schaffen.
Das ist ein sehr wichtiger Hinweis nochmal. Ja, dann danke ich Ihnen sehr. Die AOK Niedersachsen unterstützt Sie, liebe Hörer und Hörerinnen, gerne, wenn Sie in dieser Hinsicht weiteren Bedarf haben. Wünschen Sie weitere Informationen oder unsere Unterstützung? Haben Sie Fragen, Anregungen und/oder Feedback? Dann schicken Sie uns einfach eine Mail an praxis-talk@nds.aok.de. Wir wünschen Ihnen alles Gute und einen erfolgreichen Praxisalltag und freuen uns, wenn Sie auch demnächst wieder reinhören.